Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß!
Hallo liebe Dörte, wie geht's dir denn heute?
Hallo liebe Uta, sehr gut.
Ja, das freut mich. Also wir haben ja Abend, es ist diesmal nicht morgen, sondern es ist Abend. Ich habe schon ein schönes Glas Weißwein mir gegönnt zum Feierabend und freue mich total, dass wir zwei uns hier wieder heute Abend treffen an der Barthez, weil wir einen wunderbaren Gast hier haben zum Interview. Diesmal einen Kollegen, Helmut von Malzahn, der uns von seiner Nebentätigkeit berichtet. Und wir interessieren uns ja immer sehr, Dörte, ne? Gerade was die Kollegen so treiben. Und da hat ja die Corona-Krise auch einige Stilblüten getrieben. Da ist einiges passiert. Und umso spannender,
ja, das total. Jetzt zu erfahren. Heute geht's um systemische Paartherapie. Und wie man schon hört, ist das wirklich ein Thema, wo man auch ein bisschen Ruhe braucht, glaube ich, genau hinzuhören. Und ich bin auch ganz sicher, nach dem Vorgespräch, was wir für Vorbereitungen gemacht haben, dass es heute auch ein tiefergehendes Gespräch sein wird. Und da freue ich mich auch drauf. Und ich kann als Spoiler nur sagen, also allein schon im Vorgespräch kamen so viele Aspekte hoch, die für den Alltag ganz hilfreich sind. Ich fand es extrem spannend und freue mich wirklich sehr auf Helmut.
Ich auch. Und dann wollen wir jetzt auch gar nicht länger warten, sondern holen jetzt Helmut zu uns. Ja, heute bei der Barthez zu Gast, wir freuen uns sehr, ist mal wieder ein Kollege. Und das ist ganz wunderbar, denn wir schauen natürlich gerne nach links und rechts bei uns in unserem wunderbaren Unternehmen, was wir für tolle Kolleginnen und Kollegen haben. Und heute haben wir Helmut von Malzahn hier bei uns an der Barthez. Und der wird uns gleich erzählen, was er vor allen Dingen nebenberuflich alles so Wunderbares macht. Ich möchte ihn kurz vorstellen. Helmut von Malzahn ist ein Kollege in der Markt- und Kundenforschung bei der Lufthansa und ist nebenberuflich selbstständig als systemischer Berater und Paartherapeut. Sehr spannend. Darüber wollen Dörte und ich unbedingt mehr erfahren. Er hat in Heidelberg Psychologie studiert und hat sich vor einiger Zeit ausbilden lassen zum systemischen Berater und zum systemischen Therapeuten in Frankfurt und hat sich außerdem zum systemischen Paartherapeuten ausbilden lassen am Systemischen Institut in Heidelberg von Arnold Retzer. Helmut, wird diese Vorstellung dir gerecht oder möchtest du dem noch irgendwas hinzufügen?
Liebe Uta, liebe Dörte, vielen, vielen Dank für die tolle Vorstellung. Es wird mir vollkommen gerecht. Ja, ich hätte es nicht besser sagen können.
Das ist total schön.
Ich bin jetzt schon ehrfürchtig.
Ja, das ist gut. Da habe ich ja schon Vorschusslorbeeren bei euch.
Auf jeden Fall.
Das kann ich mich leider nur noch enttäuschen.
Nein, überhaupt gar nicht. Aber es ist natürlich ein Feld, Dörte, wofür wir uns sehr interessieren, aber wo wir selber uns jetzt natürlich nicht so wahnsinnig gut auskennen. Und deswegen ist es auch besonders spannend. Aber Helmut, um direkt mal quasi mit der Tür ins Haus zu fallen, also du hast dich jetzt zum Therapeuten ausbilden lassen. Was war denn der Trigger dafür, das zu tun? Also du hast ja schon eine sehr ehrenvolle Aufgabe bei Lufthansa und bist damit ja theoretisch auch erstmal ganz gut beschäftigt. Also was war denn der Auslöser, das zu tun?
Ja, also das war ursprünglich, ist schon ein paar Jahre her, ehrlich gesagt. Also viele denken ja dabei, ich hätte mich da in der Krise schön mal locker umorientiert. Aber das war natürlich ein langer Prozess, der schon vorher begonnen hat. Also es war irgendwie 2016, wenn ich mich erinnere, da habe ich das erste Mal da angefangen, mich ein bisschen anders zu orientieren. Und da du nach einem Trigger fragst, also jetzt explizit an einen Trigger, kann ich mich dann gar nicht erinnern. Es war so, dass ich, wie du ja weißt, in der Marktforschung lange Zeit schon arbeite und da eben auch ziemlich in quantitativen Geschichten unterwegs bin, also in der quantitativen Marktforschung mit Befragungen, Fragebogen etc. Und ich habe mich da in diesen letzten 10 Jahren so langsam in die Richtung qualitative Forschung bewegt. Und das ist dann irgendwann so ein Prozess geworden, wo ich das Individuum mich immer mehr interessiert hat. Nun habe ich ja auch mal Psychologie studiert und das war natürlich das auch, was ich irgendwie mal gelernt habe. Aber das war dann irgendwie durch die Projekte, die ich dann auch gemacht habe in der Marktforschung, hat mich das irgendwie immer weiter interessiert und ich habe mich da mal umgehorcht und habe dann irgendwann 2016 mal so einen Schnupperkurs gemacht in Frankfurt und habe da irgendwas gehört zu Carl Rogers, den ich auch noch zum Teil kannte aus dem Studium, mit seiner klientenzentrierten Psychotherapie und ja, da gibt's dann eben so Schlagwörter, die man nicht so in aller Munde heute sind, Empathie, Verstehen, Wertschätzung, Akzeptanz, solche Sachen halt, ne? Das war so ein Wochenende oder zwei, die ich da gemacht habe und da habe ich irgendwie so ein bisschen Blut geleckt, wenn man so sagen kann. Und dann bin ich, dann hatte ich erstmal wieder eine Pause und bin dann irgendwie 2018 dann dazu gekommen, dass ich mir die erste Ausbildung dann angetan habe, nämlich als systemischer Berater bei einem Institut. Und das habe ich eben neben der Arbeit bei Lufthansa gemacht, immer schön am Wochenende. Das ging da bei dem Institut ganz gut. Und das fand ich so spannend. Da muss man dazu sagen, dass also systemische Beratung und überhaupt der systemische Ansatz ist was, was mich schon damals im Studium interessiert hat. Es gibt ja so eine sogenannte Heidelberger Schule. Also ist nicht nur eine Mailänder Schule, sondern auch eine Heidelberger Schule mit Helm Stierlin zum Beispiel. Die waren da schon lange unterwegs und wir hatten damals schon die ersten Pro-Seminare in systemischer Therapie. Und das war einfach ein Feld, das ich wahnsinnig spannend fand einfach. Und das habe ich dann da angefangen und habe dann den systemischen Berater gemacht ein Jahr lang. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, naja, was willst du denn damit machen, wenn du fertig bist? Ne? Und ich habe dann irgendwie geguckt, naja, das Feld wird ja schon von vielen beackert und ich bin ja nun kein Psychotherapeut, kein Niedergelassener, also kein Kassenzugelassener. Das unterscheidet mich ja von denen, dass ich das eben nicht gemacht habe nach dem Studium. Das ist ja auch eine jahrelange Ausbildung und man macht das ja im Prinzip dann auch Vollzeit, weil man ja auch in der Klinik arbeiten muss und sich hunderte von Stunden an Therapie und Selbsterfahrung machen muss. Also das war kein Weg für mich, wenn ich nicht die Lufthansa ganz aufgegeben hätte nebenher. Kam für mich damals gar nicht in Frage. Und dann habe ich nach einer Nische gesucht, wo ich mein Geld verdienen kann. Und das war dann tatsächlich die Paartherapie, die mir da eingefallen ist. Und ich habe dann, glaube ich, da war ich im Internet unterwegs und bin dann auf Arnold Retzer gestoßen, der mir dann eben noch ein Begriff war aus Heidelberg. Einer der Vertreter der Heidelberger Schule, schon damals, ganz bekannt. Und da bin ich dann hin, habe mich angemeldet und bin dann tatsächlich genommen worden, was gar nicht so selbstverständlich war aus der Wirtschaft heraus.
Muss man sich da bewerben tatsächlich?
Also man muss sich da mit Passfoto und Lebenslauf so richtig schön bewerben. Mein Vorteil war, der Arnold Retzer ist jemand, der da sehr offen ist und auch gerne auch mal Quereinsteiger zulässt. Wahrscheinlich hat auch geholfen, dass ich Psychologie studiert habe, sage ich mal, und aus diesem Kontext kam. Und dann war ich da drin und habe das parallel dann zu meiner systemischen Beraterausbildung gemacht, die ja noch nicht fertig war. Das war dann ein bisschen eine anstrengende Zeit, weil ich dann eigentlich fast gar kein Wochenende mehr für mich hatte, so ungefähr. Und ich dann auch meinen ganzen Urlaub verbraucht hatte. Und wie es dann der Zufall wollte, war es dann irgendwann 2020, also gerade dann, als wir quasi hier umschalteten auf Kurzarbeit, an dem Tag, also 3 Tage vorher, hatte ich meine Abschlussprüfung in systemischer Beratung. Und im Januar davor hatte ich schon den Abschluss von der Paartherapie-Ausbildung. Und so war das natürlich alles schön fertig und ich konnte im Prinzip sofort umschalten und musste eigentlich nur noch die Bürokratie erledigen.
Super Timing.
Ja, es war natürlich jetzt nicht gewollt und ich hatte das auch nicht so geplant, aber ich habe das natürlich dann auch als einmalige Chance gesehen. Wann hat man schon mal so viel Zeit, ne, sich dem Aufbau einer Selbstständigkeit dann zu widmen? Und das habe ich dann gemacht und das ging eigentlich am Anfang noch gar nicht, ne? Also ich meine, ich hatte ja keine Werbeplakate oder sowas, ja, sondern ich hatte mir dann eine eigene Webseite gemacht. habe mich dann bei verschiedenen Seiten einfach auch registriert, dass ich so Multiplikatoren hatte, die mich dann einfach, wo ich dann verlinkt war und so. Und dann ging das nach 2-3 Monaten so langsam los.
Naja, also, immerhin.
Ja. Ich hatte ja schon in meiner Ausbildung, muss man dazu sagen, mit Fällen zu tun. Es ist ja so, dass man während der Ausbildung nicht nur Theorie macht, sondern eben auch Praxis. Also Selbsterfahrung ist da ein Riesenthema und natürlich auch Fälle bearbeiten und die auch supervidieren lassen. Das heißt also, wir mussten die dann auch vorstellen und mussten uns da erklären, ja, wieso wir da so gehandelt haben und nicht anders zum Beispiel. Ne? Und dann gab es eben auch viel Selbsterfahrung. Also man hat dann eben auch seine eigenen Lebensthemen, sag ich mal, eingebracht. Und das war natürlich spannend. Ne? Eine spannende Zeit, ja. Und dann lief das langsam los mit der Praxis und ich habe dann gemerkt, naja, ich hatte hier mir so ein kleines Zimmer in der Wohnung freigeschaufelt und habe da praktisch ein Praxisschild vorgehängt. Und naja, wenn ich gewusst hätte, was das alles für Probleme bedeutet, Bauamt und ich weiß nicht was, wegen Praxisparkplatz oder eventuell dann doch nicht und
du meine Güte.
Architekturplan oder was auch immer. Also naja, wie das halt so ist in unserem schönen Land, das hat halt alles auch diese Seite. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, naja, ist ein bisschen wenig hier, was jetzt kommt im Moment. Und ich wollte eigentlich schon immer mit anderen zusammenarbeiten. Das war mein Ziel. Und das hatte ich eigentlich schon immer in der Ausbildung vor und habe dann immer so Kontakte geknüpft. Und ein paar Monate später hat mich dann eine Kollegin, also die, mit der ich auch Paartherapieausbildung gemacht habe in Heidelberg, angesprochen und gesagt, pass mal auf, ich bin hier gerade nach Bad Nauheim gezogen und ich muss meine Praxis auch umziehen. Wie wäre es denn, wenn wir da zusammen eine Praxis aufmachen? Und da habe ich sofort zugeschlagen und ich bin am selben Tag noch hin und wir haben den Vermieter getroffen, haben gleich unterzeichnet und seitdem habe ich dann auch eine Praxis in Bad Nauheim. Und in der Kombination läuft das jetzt stabil immer besser, muss ich sagen.
Toll.
Ja. Ja, und bis heute ist es eben so, dass ich jetzt quasi, also ich in der Woche immer mal ein bisschen pendel und gucke, dass ich das eben so verteile und kann das natürlich dann auch dementsprechend anbieten. Entweder man ist näher in Frankfurt oder manche Klienten ja, finden das besser, nach Bad Nauheim zu gehen. Manche können vielleicht auch gar nicht weit genug weg von zu Hause, je nachdem, wie dann auch die Problemlage ist, sage ich mal.
Also du bist flexibel, das heißt, du könntest ja eigentlich dann auch in der Skisaison in St. Moritz dein Ding aufschlagen und dann vielleicht auch an irgendeinem schönen Ort auf den Malediven. Das wäre doch eigentlich auch ganz cool. Dann könnten die Menschen nämlich während ihres Urlaubs dieses Paar-Ding durchexerzieren, weißt du? Und dann hätten sie jemanden vor Ort. Wäre das vielleicht eine Business-Idee?
Ja, so auf dem Kreuzfahrtschiff meinst du, ne?
Ja, auf dem Kreuzfahrtschiff. Oh, ne? Was für eine sensationelle Idee.
Trennung im Rettungsboot.
Du, wenn's hilft.
Wenn's hilft, ja. Ne? Wenn der Wellengang nicht so hoch ist.
Genau.
Ich habe ja gehört, die meisten Paare trennen sich im Urlaub, weil sie dann Zeit haben, miteinander zu sprechen.
Ja gut, aber dann wäre man doch direkt zur Stelle, Helmut.
Da wäre man direkt zur Stelle und da ist es natürlich wahr. Also Weihnachten ist auch so ein anderer Punkt. Ne? Danach ist die Praxis auch immer voll.
Ja.
Das hat den einen guten Grund, weil es eben die Erwartungen da sehr hoch sind, ne? an dieses Fest und auch an Urlaub. Im Urlaub soll auch bitte alles stimmen. Und wenn das dann nicht stimmt, ist es umso schlimmer, wenn es Weihnachten ist. Ne?
Oh Gott,
also
ja.
Nicht nur Weihnachten ist dann schiefgelaufen, auch noch die Beziehung sozusagen.
Ne? Und Weihnachten im Urlaub auf den Malediven, das ist ja dann doppelt schlimm.
Da wäre die Latte so hoch gelegt, dass man bequem drunter durchlaufen kann.
Du, aber jetzt nochmal Spaß beiseite. Erzähl doch nochmal ganz kurz, was dich jetzt an diesem systemischen Ansatz fasziniert, beziehungsweise was das eigentlich ist für unsere HörerInnen. Und Dörte möchte noch was sagen.
Ja, besonders das Thema systemisch, weil wir so oft schon drüber gesprochen haben. Und jetzt haben wir ja hier den Super-Experten, der es nochmal ganz einfach auf den Punkt bringen kann. Ich glaube, das wäre echt gut.
Ja, ganz einfach ein Punkt, das ist schon gar nicht so einfach, weil das ist nicht so ein, es gibt da nicht quasi einen Gründungsvater oder sowas, ne, dass man jetzt sagen kann, das ist wie bei Freud oder so, ne, die Freudianer sozusagen. Es gibt da verschiedene Strömungen, die eben da zusammenfließen und es gibt auch verschiedene Schulen da. Aber ganz grundsätzlich kann man eben sagen, dass eben früher, in früheren Zeiten, die Störungen und Symptome in der Psyche von den Einzelnen meistens begründet wurden, ja, als inhärent praktisch. Also man hat quasi gesagt, die Störung kommt aus dem Einzelnen heraus. Ja? Die Ursache liegt in dem Einzelnen, wenn man so will. Das hat sich geändert im systemischen Ansatz, weil eben alles Denken und Handeln da im sozialen Kontext gesehen wird. Ja? Also es ist nicht mehr der Einzelne, der dann zur Therapie geschickt wird sozusagen, sondern es ist natürlich dann vielleicht auch der Kontext, der dann mitkommt, ja? Sprich die Familie oder der Partner. Und daraus ergibt sich natürlich dann auch die Einstellung Richtung einer Diagnose. Also man sagt, man forscht nicht mehr danach, was die Ursache eines Problems ist, ne? Also wer ist jetzt schuld daran sozusagen? Wer ist die Ursache von diesem Problem? Sondern was ist eigentlich der Nutzen von dem Problem? Man dreht das um. Ja?
Das ist ja sehr progressiv.
Also wozu hat er das? Ne? Was hat das für einen Nutzen in diesem System? Ja, was hat die Familie davon, dass die Tochter vielleicht jetzt nicht mehr isst? Ja? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Erklärungen, also genauso viele Erklärungen, wie es eben Familien gibt, ne? Weil natürlich jedes System auch wieder anders funktioniert. Ne? Und insofern, also es gab da viele, das war so die Grundannahme, ne? Und da kamen natürlich dann auch Ideen dazu, die früher aus den Familientherapien, die noch damals analytisch waren, ja, aus der Psychoanalyse kam, die kamen dann natürlich dazu. Das hat sich so ein bisschen vermischt. Ja. Also auch die Analytiker haben schon gemerkt und selbst Freud hat schon damals gemerkt, dass es durchaus Sinn macht, die Eltern damit einzubeziehen. Ja. Dann hat man Erfahrung gemacht mit Kindern, die man quasi wieder zurück in die Familien geschickt hat, geheilt sozusagen, und die dann nach 3 Wochen wieder dastanden und wieder krank waren, in Anführungszeichen. Und da hat man sich Gedanken gemacht, dass das vielleicht eine Rolle spielt, ne? Dass sie in einen bestimmten Kontext wieder reinkommen. Und da haben sich eben so verschiedene Schulen wie das Mailänder Modell entwickelt, die dann eben auch andere Methoden entwickelt haben, wie die das dann machen. Ja? Also es wurde ein sogenanntes Zweikammersystem entwickelt mit Einwegspiegeln. Das kennt ihr vielleicht auch. Also aus der Marktforschung kennt man das heute. Ne? Kommt eigentlich aus der systemischen Therapie damals, ne? Dass man quasi einen Einwegspiegel hat. Vorne sitzt die Familie, hinten sitzt der Therapeut und der Co-Therapeut.
Ah, ja? Okay.
Und beziehungsweise der Therapeut sitzt natürlich vorne bei der Familie, ja. Und der Co-Therapeut sitzt hinter dem Spiegel. Und können auch mehrere Therapeuten da sitzen hinter dem Spiegel, ne? Und die beobachten das, ne? Das Geschehen. Manchmal ist das so eine ganze, also wenn man so in einem Institut ist, dann können das schon auch Studenten sein oder so, die da eingeladen wurden und die beobachten das Ganze von diesem Einwegspiegel aus. Ne? So muss man sich das vorstellen. Vorne sitzt der Therapeut mit der Familie und der performt dann sozusagen. Und dann ziehen die sich alle zurück. Das heißt, der Therapeut kommt irgendwann raus und die besprechen sich. Und dann haben die bestimmte Hypothesen, nennen wir das, also Ideen, in was für eine Richtung das gehen konnte. Und früher hat man gesagt, naja, da hat man immer noch diesen Ansatz gehabt, naja, es gibt kranke Familien, also hatte man eben durchaus die Einstellung, dass Krankheit da ist und Gesundheit da ist, ne? Also, dass eben irgendwo ein Zustand da ist, in dem sich das einpendelt, der gesund ist, in Anführungsstrichen. Das hat man Homöostase genannt bei Familien. Also die pendeln sich in so einem gesunden Zustand an. Das ist so ein bisschen wie ein Mobile, ja, das irgendwie sein Gleichgewicht wiedergewinnt. So. Und dann hat man das besprochen und hat dann Interventionen gemacht, Hausaufgaben gegeben, ja, und hat die wieder auf die Reise geschickt, ja. Also hat man zum Beispiel der Tochter dann eben zum Beispiel mal den Tipp gegeben, ja, jetzt versuchen sie doch mal gar nichts zu essen. Ne? Also so ein bisschen paradoxe Anweisungen zum Beispiel. Ne? Oder wenn jemand mit Schlafstörungen kam, dann hat man dem gesagt, naja, versuchen sie mal eine Nacht komplett wach zu bleiben. Ne? Und dann haben die das ausprobiert, ne? Und dieses Wachbleiben, die waren so mit dem Wachbleiben beschäftigt, dass sie sich quasi dass sie irgendwann eingeschlafen sind, ne? Wenn sie Schlafstörungen hatten zum Beispiel. Und das kam eben so ein bisschen aus dieser Schule heraus. Das war typisch für die. Und dann gab es eine andere, Virginia Satir, da auch eine bekannte Systemikerin, die hat dann solche Dinge entwickelt wie Familienskulptur. Ne? Das ist nachher in diese Familienaufstellung gemündet, ne? Die man heute leider nur von Hellinger kennt, aber das ist nur einer unter vielen, der das anbietet. Und ich sag mal, der ist auch nicht ganz unumstritten in der systemischen Landschaft, wie man auch, hat sich ja inzwischen auch so ein bisschen rumgesprochen. Aber der hat natürlich dieses Konzept auch bekannt gemacht, ne? Das muss man ihm ja auch zugute halten.
Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz erklären, weil das vielleicht nicht jeder weiß, was eine Familienaufstellung ist.
Ja, also ganz ehrlich, ich habe das in meiner Grundausbildung sozusagen, kam das überhaupt gar nicht vor. Ne? Ich habe das erst später in der Therapie Therapieausbildung haben wir das erste Mal mit der Aufstellung gearbeitet. Und letztendlich versucht man dann eben selber seine Familie mit anderen Personen aufzustellen im Raum. Ja, räumlich aufzustellen. Und dann kann man mit
Stellvertretern, ne?
Mit Stellvertretern, genau, die dann eben da meine Ausbildungskollegen zum Beispiel waren, ja. Und da spielt natürlich dann der Abstand zu den einzelnen Personen eine Rolle, wie die, wer wohin blickt, ne? Ob der eine vielleicht zwei anguckt oder nicht und ob der sich abgewendet hat oder zugewendet hat, diese ganzen Geschichten. Und man versucht dann eine bestimmte Konfliktsituation nachzustellen, ja. Und dann unterhält man sich darüber, ne? In dieser Aufstellung. Also irgendwann ist die Aufstellung zu Ende und man sagt, okay, ist es das jetzt? Ist das jetzt das Bild, ne? Und dann sagt man eben als Indexklient, wie man so schön sagt, ja, das ist das Bild, so ist es in meiner Familie, so sieht's aus, ja. Der Papa, der guckt die Mama überhaupt nicht an, ja, der guckt ganz woanders hin und der Bruder ist vielleicht auch schon irgendwie ganz weg und ist gar nicht mehr dabei und die Mutter guckt flehend mich an und da gibt's noch den Hund und so weiter. Ne? Also das kann man alles so aufstellen. Und für viele ist das unglaublich hilfreich, ja, weil das emotional unglaublich viel auslöst und in Bewegung bringt in diesem Setting. Und dann kann man noch Folgendes machen, man kann dann eben sagen, okay, das ist jetzt quasi die Situation, so wie wir dargestellt haben, was könnte man denn jetzt verändern?
Ja. Aber das Besondere ist ja, Dörte, hast du mal eine Familienaufstellung gemacht?
Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe es mal ganz genau erklärt bekommen von einem Freund von mir, der das für sich erlebt hat und dem das wahnsinnig geholfen hat. Und ich fand es ganz beeindruckend, dass fremde Menschen dann ein Stück weit in die Rolle der Familie schlüpfen können und dass sie diese Fähigkeit haben, dann zu resonieren zu dem, was mit der Person, die die Frage stellt, gerade passiert und dass sie sich da so gut reinversetzen können. Und er war sehr überrascht davon, wie die Perspektive der anderen war und sagte, er ist rausgegangen und sagte, ja, ich habe ganz anders auf reagiert und ich habe einfach Dinge anders gemacht danach und es hat mir sehr geholfen, diesen Perspektivwechsel hinzubekommen und zu realisieren, was eigentlich in der Familie so die Schwierigkeiten gemacht hat.
Ja, und das Faszinierende ist ja, also ich habe schon eine Familienaufstellung gemacht und das ist ja nicht wirklich zu erklären, es sei denn, du lässt jetzt einen Quantenphysiker ran, aber da passiert ja energetisch etwas. Weil das ist ja dieses Resonieren, wie du ganz richtig sagst, ist ja nichts, was du mit deinem Gehirn machst. Also nicht, das machst du ja nicht in einem Denkprozess, sondern das ist ja also du fühlst da ja etwas. Du kannst plötzlich nicht mehr auf deinen Beinen stehen oder du schwankst oder du musst den Blick abwenden oder du musst dich von dieser Person absentieren. Das ist total crazy. Ich habe noch nie etwas so Verrücktes erlebt. Und also ich fand es auch wahnsinnig erhellend.
Ja, also das berichten ja viele. Ne? Also bei mir hat sich das nicht eingestellt, als ich das gemacht habe. Okay. Aber das sind ja auch, also da würde ich sagen, das ist einfach, man wählt dann das Tool, das eben passt. Ne? Und für viele passt eben dieses Tool. Ne? Und deswegen ist das auch so bekannt geworden. Es gibt auch einen anderen Ansatz, das gibt es, das Familienbrett zum Beispiel. Ja, das ist im Prinzip dasselbe ich sag mal, in klein gedacht sozusagen. Das ist im Prinzip wie so ein Brett eben, ne? Und dann sind da verschiedene Figuren drauf und die stellt man in Beziehung zueinander auf. Man stellt das System Familie auf dann zum Beispiel. Ne? Und auch da geht das zum Teil sehr, sehr tief, ja. Das ist jetzt zwar nicht mit echten Menschen, ne? Und da kommt eben nochmal ich sag mal, eine Dimension dazu, wenn das echte Menschen dann wirklich spielen für einen, diese Stellvertreter. Aber ich habe das, das benutze ich schon häufiger, dieses Systembrett. Ne? Also das, und das ist für manche sehr hilfreich, ja. Weil sie manche eben doch auch sehr visuell dann eben sind, ne? Und das eben auch mit diesem Sehen und Begreifen dann eben zusammen das geht, ne? Und das ist für viele im Alltag sehr hilfreich dann auch später.
Wie immer sind wir ein Stück weit im Erleben, ne? Du hast, wenn du nur sprichst und nur irgendwo sitzt, dann arbeitest du natürlich auch viel mit deiner rationalen Gehirnhälfte. Wenn du dann in die Aktion kommst und genau das Erleben hast und reagierst und nicht nur durch den Kopf antwortest, sage ich jetzt mal, sondern auch impulsiver wirst durch diese Aufstellung, ist das ein komplett anderes Bild, ne? Und ich stelle immer wieder fest, wenn wir hier so mit verschiedenen, auch wirklich Experten sprechen, dass dieses Erleben einen wirklich nochmal ganz andere Zustände, also ne, andere Rückkopplung gibt.
Also auf jeden Fall. Und das ist auch sicherlich einer der, sage ich mal, einer der Kritikpunkte, die man bei der klassischen systemischen Therapie anwenden kann, dass die eben sehr auf Kommunikation aus ist, ja, und jetzt keine Gestalttherapie ist zum Beispiel, ne? Also da spielt Kommunikation eine sehr große Rolle. Und auch Unbewusstes kommt da manchmal zu kurz, ja.
Ah, okay.
Weil das eben eine sehr handlungsorientierte Therapie auch ist, ne? Also Kommunikation und dann Umsetzung in die Handlung, ne? Lösungsorientiert im Prinzip, ne? Also keine aufdeckende Therapie, wie die früheren Therapieformen waren, ne? Sondern das geht eben sehr stark eben in die Lösung rein, ne? Und nach vorne gerichtet. Und also es geht nicht wie bei der Psychoanalyse so, dass man eben in der Vergangenheit irgendwas sucht, einen Konflikt, den man lösen muss, aufarbeiten, wie man das so schön sagt, ne? Und dann zu einer Erkenntnis oder zu einer Einsicht gelangt, die einen dann in der Gegenwart sozusagen von diesen Problemen befreit. Ja, das würde die systemische Sicht da eher anders sehen.
Ich hätte noch mal eine Antithese, die ich gerne formulieren möchte zur systemischen Therapie. Es heißt doch, also da gibt's auch sogar ein Buch, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, jetzt speziell auf die Paartherapie gemünzt. Also im Sinne von, komm mit dir selber klar, liebe dich selbst, vertrage dich mit dir selbst und dann kannst du auch gute Beziehungen führen. Das würde jetzt aber erstmal ja dafür sprechen, dass du erstmal dich individuell therapierst. Also wenn du da jetzt ein Paar sitzen hast, geht es dann wirklich nur ums Paar und nie um das Individuum?
Ganz unterschiedlich. Also natürlich kommt das Paar mit einem bestimmten Anliegen zu mir. Und das ist etwas quasi, dass das Paar natürlich angeht. Das ist quasi was zwischen diesen Individuen stattfindet, ne? Das ist ja eine Beziehung da, eine Paarbeziehung. Und die kommen wegen einem Paarproblem. Ne? Natürlich kann sich da herausstellen, dass quasi ein Problem quasi vorwiegt, das quasi eher im Individuenbereich dann liegt. Ne? So, also da kommt dann vielleicht jemand noch rein und dann sagt, okay, also er hat jetzt schon immer mal wieder damit zu tun, mit diesem Muster oder so. Ne? Das ist jetzt nicht die erste Beziehung, die da in die Brüche geht und so. Ne? Und da kann man schon überlegen, ob man das quasi dann irgendwann ohne den Partner macht, ja, also weitermacht zum Beispiel. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Also ich würde eher im Zweier-Setting immer anfangen wollen und dann eher reduzieren wollen, als wenn ich alleine anfange und dann den anderen dazu hole. Weil das ist immer gefährlich, weil da auch viel Misstrauen entsteht. Was wurde da ohne mich geredet? Ja? Das weiß man natürlich nicht, ne? Also es gibt da so ein paar Tricks, da kann man mitarbeiten und man kann ja dann auch sagen, okay, also ich zum Beispiel nehme meine Sitzungen immer alle auf, ja, auf Tonband und ich mache manchmal dann auch das Angebot, wenn dann jemand quasi dazukommt und sagt, okay, können Sie auch gerne das Tonband mit nach Hause nehmen. Also muss ich da natürlich mit dem anderen, muss natürlich auch einverstanden sein, ja. Dann wissen Sie, dann sind Sie wieder auf dem Stand, ja. Ne? Nicht, dass da irgendwelche Vorbehalte gibt, dass da von Anfang an schon es Vorbehalte gibt, was da zu zweit quasi schon abgemacht wurde, wo man gar nicht dabei war. Das wäre ein schlechter Start. Ne? So, aber es gibt, wie gesagt, es gibt eben alles. Deswegen würde ich jetzt auch nicht unbedingt das unterstreichen, was du gesagt hast. Liebe dich selbst, dann kannst du auch jemanden. Also das ist sicherlich ist das in vielen Fällen so, ne? Aber ich denke, es gibt sicherlich auch viele Leute, wo das eben nicht der Hauptfokus ist. So, ne? Das ist nicht das Problem. Es gibt andere Probleme. Dass man sich vielleicht entliebt hat inzwischen, ja. Dass das aber nichts mit dem Selbst zu tun hat, sondern da ist vielleicht noch ein Dritter dazugekommen, nämlich das Kind. Ne? Und wie Arnold Retzer so schön sagte, das ist der erste terroristische Anschlag auf die Zweierbeziehung, die Geburt eines Kindes.
Ja, klar.
Ja, da ist alles anders auf einmal. Ja. Also da ist nicht, auf einmal kommt da jemand dazu. Das ist auf einmal ein Dreieck. Und schon ist das Ganze durcheinander. Es muss neu geordnet werden. Oder ein anderes Beispiel ist natürlich, gab mal so eine schöne Geschichte in der Ausbildung, da gab es eine Frau, die immer am Freitag am Flughafen Frankfurt stand und ihren Mann in Empfang genommen hat. Der war Berater und hat irgendwie die ganze Woche gearbeitet und am Wochenende stand sie mit einer Rose am Flughafen und hat ihn abgeholt. Und dann gab es ein schönes Wochenende und dann hat sie ihn wieder zum Flughafen gebracht und dann war er wieder weg für die Woche. Und das ging 25 Jahre so. Und dann kamen die in die Paartherapie. Was glaubt ihr, ist da passiert?
Die haben sich getrennt.
Nein, die haben sich nicht getrennt, sondern der Mann ist in Pension gegangen.
Mhm. Ja klar, der Rhythmus war raus, ne?
Ach so, die sind in die Paartherapie gegangen, weil er aufgehört hat zu arbeiten
und sie dann
beide mit der Situation nicht mehr klargekommen sind.
Alles und klar. Auf einmal war alles anders. Also es war alles anders und ja. Zu Hause ging es nicht. Jetzt hockte der Alte auf einmal da zu Hause aus dem Sessel und zwar den ganzen Tag. Ja.
Papa Ante Portas. Ante Portas,
das fiel mir auch gerade ein.
Etwas, was zu einem bestimmten Zeitpunkt gepasst hat, ja, hat dann auf einmal in diesem neuen Kontext nicht mehr gepasst. Und das sind so typische Sachen, wo die Paare eben zu einem kommen und dann sagen, okay, also das irgendwas ist passiert, ja. Also das ist, ne, es war doch alles doch ganz gut, ja. Ne? Und auf einmal ist hier meine Frau eine ganz andere, ja. Die habe ich gar nicht geheiratet, die Wahnsinn. Da vor mir sitzt, ja. Das ist eigentlich ein Monster, wenn Sie mich fragen, geworden. Ja. Und dann sind natürlich die typischen Fragen, die man dann stellt, wann hat sich das geändert? Was war da genau? Was ist passiert? Ja. Also, ne? Wo hat das da, wo hat es angefangen das erste Mal? Wo ist Ihnen das aufgefallen? Ja?
Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu banal, ne? Aber wie kann denn sowas passieren? Also da muss ja eine unheimliche Unachtsamkeit in so einer Beziehung sein, oder? Ein Mangel an Interesse, ein Nicht-Kommunizieren, ein Nicht-Teilhaben am Leben des anderen und vor allen Dingen am Seelenleben des anderen, oder? Oder? Ist das jetzt zu einfach?
Das kann ein Grund sein, muss aber nicht ein Grund sein. Ne? Also viele Paare sind eben auch eingespielt und man kennt das ja selber von sich, ne? Dass man eben an den Dingen, die so gut funktionieren, gerne mal festhält. Ne? Und das ist eben auch schon wieder der nächste Schritt oder der nächste wichtige Theoriebaustein. Da waren wir ja eigentlich. Da kommt ja jetzt noch der Konstruktivismus hinzu.
Das bedeutet?
Also, ja, es gab mal einen Philosoph, der Ernst von Glasersfeld, der hat eben prinzipiell was aufgenommen, was es eigentlich auch schon früher gab. Das ist ja in der Philosophie meistens so. Der hat dann einfach gesagt, eine objektive Erkenntnis ist nicht möglich. Ne? Da quasi all unser Wissen über die Realität einfach konstruiert wurde durch uns. Ne?
Ach so.
Also wir konstruieren unser Wissen. Ne? Es gibt also keine absolute Wahrheit und alles, was wir psychisch empfinden und was wir sehen, das alles konstruiert. Und das Kriterium dafür, für was man sich dann letztendlich entscheidet, was wahr ist, ist letztendlich die Nützlichkeit im Alltag. Kann ich es gebrauchen oder kann ich es nicht gebrauchen? Also nicht so sehr, ist das jetzt tatsächlich eine Wahrheit? Ne? Also außerhalb von meinen Sinnesorganen, gibt es diese überhaupt, ja? Gibt es, das ist ja so die alte philosophische Frage, gibt es überhaupt eine Wahrheit, eine letztendliche? Und da sagt er eben, das macht gar nichts aus, das interessiert uns nicht. Uns interessiert einfach, ist sie im Alltag anwendbar? Ja? Und das ist also, das hat auch schon vor 100 Jahren William James, einer der Begründer der Psychologie, in seiner pragmatischen Erkenntnistheorie gesagt. Der war so ein bisschen von Charles Darwin beeinflusst, ne, von den Entstehungen der Arten und wie die sich adaptieren an die Umwelt und so. Ne. Und der hat halt die Theorie aufgestellt, naja, also die haben sich früher, war das vor allem wahr, was irgendwie nützlich war für die Gruppe. Ja, also zum Beispiel sowas wie Gott. Ja, Da konnte man nicht sagen, ist das wahr oder nicht wahr. Kein Mensch weiß, ob das wahr ist oder nicht wahr. Aber es kann einem nützlich sein, weil ein Gott kann einem Trost spenden.
Kann vieles erklären.
Ja, also ist es doch wieder wahr. Oder sagen wir mal besser, es ist nützlich. Ob es letztendlich wahr ist, kann ja kein Mensch entscheiden. So, und diese erkenntnistheoretische Ansatz hat quasi seinen Eingang gefunden in diese ganze systemische Welt. So, früher hatte man eben von Systemen ein sehr einfaches Verständnis. Das war so eine Art Regelsystem, wie man es bei Heizungen kannte. Ja? Also Thermostat, Heizung kennt man ja, ne? Stellt man ein, ja, wenn es zu kalt ist, springt die Heizung an, und wenn es dann warm genug ist, hört sie wieder auf. So, ne? Das ist so ein geschlossenes System, eigentlich ziemlich klar, wie das funktioniert. Es gibt einen Sollwert und einen Istwert. So, ne? Da hat man eben auch gedacht, wie ich schon berichtet habe früher, ne, dass in solchen Systemen, wie auch Familien, dass man da von außen einwirken kann. Das heißt, man kann da eine Intervention machen, machen Sie mal was anders, und dann verändert sich das zu einem Guten. Also aus einer pathologischen Familie wird auf einmal eine gesundete Familie. Also dieses Thema mit der Homöostase zum Beispiel. So, und dann hat man aber festgestellt, dass der Beobachter eigentlich Teil des Systems ist. Das heißt, der Therapeut gehört eigentlich dazu. Weil das kommt so ein bisschen auch aus der Physik und diese ganze Quantenmechanik und Heisenbergsche Unschärfe-Relation oder wie das heißt. Da ist das ja auch drin verankert. Ne? Also hat das Messinstrument Einfluss auf das zu messende Objekt oder nicht?
Das, ne? Ergebnis, und das
war so dieses, ne? Auch das Ergebnis auch. Ja, und da kam das eben her. Ne? Und da hat man gesagt, nee, das ist ja gar nicht mehr unabhängig davon. Der ist ja mit dabei. Ne? Also dann stand auf einmal nicht mehr das Systemgleichgewicht im Zentrum, sondern die Systemveränderung. Man hat also dann nicht mehr versucht, das System in eine gesunde Ordnung zu bringen, sondern man hat versucht, weil es sowieso recht komplex war, ja, und man eine Kausalität gar nicht mehr annahm, wie in den alten Systemen, da hat man gesagt, naja, das ist wie ein Radio, wenn das kaputt ist, ne, muss ich nur einen Schalter erneuern und dann tut das Radio wieder. Nun, es ist bei lebenden Systemen leider ein bisschen anders, ja. Man kennt das ja. Also Paul Watzlawick, auch ein Vertreter des Konstruktivismus, hat ja mal gesagt, wenn wir einen Stein werfen, eigentlich genau, wo dieser Stein landen wird. Das Problem fängt da an, wenn wir einen Stein nach einem Hund werfen, dann wissen wir überhaupt nicht, wie dieser Hund reagiert. Weil das hängt von ganz vielen anderen Variablen ab. Wie wurde der erzogen? Ne? Ist der ängstlich? Ist der mutig? Greift er gleich an? Jault der? Man weiß es nicht. Also bei komplexen lebenden Systemen kann man das gar nicht anwenden. Also eine Kausalität ist einfach nicht mehr möglich. Jetzt kann man natürlich irgendwie auf den Gedanken kommen, ja gut, das ist ja irgendwie total beliebig dann, ja. Also man kann ja dann irgendwie annehmen, was man will, ja, und machen, was man will. Aber so ist es nicht in der Therapie, weil eins ist wichtig, man muss immer einen Unterschied machen. Also diese Störung, die ich da einbringe in ein System, die muss einen Unterschied zu vorher machen. Und zwar für die Mitglieder des Systems, ja. Also aus Sicht des Klienten muss das, was ich hier tue in der Therapie, einen Unterschied machen. So, weil sonst kann man sich das Ganze sparen. So, ne? Und dieser Unterschied muss eben ja ein therapeutischer Unterschied aus der Sicht des Klienten eben sein, eben den, wo ich eben in eine bestimmte Richtung mich weiterentwickeln muss. Das heißt jetzt noch gar nicht in die Richtung, in eine Lösungsrichtung oder in eine Problemrichtung, sondern ich versuche mit komplexen Systemen zum Beispiel eine Dynamik einfach mal zu stören. Streit zum Beispiel, eskalierender Streit bei Ehepaaren. Ja, die schreien sich an, das geht so hoch, ne? Symmetrischer Streit, es geht ja das wie Ping-Pong ist das da ja dann, ne? Und eskaliert sich so, ne? Und man kann natürlich dann eins machen, man kann sagen, okay, also als erstes wollen wir mal den Streit einfach stören. Was immer dann passiert, ja. Da gibt es so witzige Sachen, also da lacht man sich dann immer kaputt, ne, wenn man das hört, dass man sagt, naja, werf doch einfach mal eine Münze, wer recht hat. Ja? Und schon, was ist da passiert, wenn ich eine Münze werfe? Ja? Auf einmal hat der eine nicht recht oder der andere nicht recht, sondern eine andere, eine höhere Instanz sozusagen, das Glück hat entschieden. Ja? Und das kann unter Umständen einer Veränderung herbeiführen in der Situation. Zumindest wird man aus dieser Situation heraus katapultiert. Also manche sagen, manche Therapeuten machen das auch noch extremer. Es gibt also Therapeuten, die sagen, naja, die lassen sich dann ganz witzige Sachen einfallen. Ne? Also ziehen sie sich einfach nackt aus, wenn sie im Schlafzimmer streiten, ne? Und dann mal gucken, was passiert oder auch nicht. Oder
ja, aber wer macht das denn? Also wer macht das denn?
Ja, gute Frage.
Man kann natürlich viel vorschlagen, also Münze werfen, na gut, in drei Gottes Namen, aber also wer würde denn jetzt tatsächlich dann zu solchen härteren Methoden greifen?
Also ich will jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen verraten, aber viele machen das auch nicht. Aber allein die Vorstellung kann schon helfen.
Ah, okay.
Ne? Dass man quasi zusammen im Schlafzimmer steht und sich das überlegt, das kann einen schon aus dieser Situation herausbringen.
Ich wollte noch mal ganz gern einhaken bei dem, du bist Teil des Systems und Teil dieser Gruppe, wenn du dich dann da einbringst. Und ich stelle mir das manchmal total schwierig vor, dann nicht parteiisch zu werden oder selber in eine, sag ich jetzt mal, Bewertung zu kommen, weil je öfter man ja auch mit Paaren zusammensitzt, umso sehr mehr siehst du ja vielleicht auch Muster. Und gibt's vielleicht auch Dinge, wo du schon schnell in eine Lösung gehst oder gehen könntest, die aber vielleicht für diesen Fall gar nicht passt. Wie gehst du mit genau diesen, sag ich jetzt mal, Herausforderungen um und schaffst es, so unparteiisch wie möglich zu bleiben in diesem System? Oder ist das vielleicht eine Illusion, dass man es überhaupt kann?
Also sicherlich eine Illusion, dass man immer neutral ist, das stimmt. Das ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass ich neutral rüberkomme. Das heißt, der Klient entscheidet, ob ich neutral bin oder nicht. Und wie überprüfe ich das? Ich frage ihn. Also ganz konkret frage ich, dann haben Sie den Eindruck, dass ich mehr auf der Seite von Ihnen bin oder auf der Seite von Ihrer Frau? Und wenn er sagt, naja, ich habe den Eindruck, Sie sind auf der Seite von meiner Frau, dann frage ich ihn, was tue ich genau, dass Sie den Eindruck haben, dass ich auf der Seite Ihrer Frau bin? Weil das möchte ich nämlich auf gar keinen Fall. Dann vermeide ich das und tue das in Zukunft nicht mehr. Ne? Und da gibt es eben von der Haltung her schon allein, also weil es ja, du hast ja gefragt mit richtig und falsch oder in die falsche Richtung oder so. Das ist keine, also das ist die Grundhaltung einfach auch von einer Systemik, dass da kein richtig und kein falsch gibt. Ne? Weil die Konstruktionen, die gemacht werden, im Kopf sozusagen. Das sind mehr oder weniger nützliche Konstruktionen, aber eben keine richtigen oder falschen Konstruktionen. Ne? Und das heißt, ich gucke immer, dass ich die Anzahl der Möglichkeiten erhöhe beim Klienten, statt sie zu schmälern. Das ist meine Aufgabe so. Und bei Neutralität, gut, da gibt es dann auch ganz unterschiedliche Neutralitätsformen, die man da ansprechen kann. Also da gibt es zum Beispiel die soziale Neutralität. Ja. Bei der sozialen Neutralität, da bin ich zum Beispiel, da gucke ich, dass ich nicht dem moralischen Urteil verfalle, ja, und bestimmte Sachen als falsch oder als richtig irgendwie ansehe, ne, oder mich da auf eine Seite schlage. Das versuche ich zu verhindern. Und es gibt aber auch die Veränderungsneutralität. Das ist eine sehr wichtige Neutralität. Ich bin neutral gegenüber Veränderungen in Bezug auf Lösung oder Problem zum Beispiel. Ja?
Also es darf sich entwickeln sozusagen.
Es darf sich entwickeln, ja. Also ich dränge nicht vom Problemraum in den Lösungsraum. Weil manchen geht das zu schnell.
Ja, manchmal braucht man auch einfach Zeit, ne? Und muss nochmal innehalten. Zeit,
ja, und man will auch die Wertschätzung dafür, dass man so lange mit diesem Problem schon zu tun hatte. Ja, was würde denn passieren, wenn man 10 Jahre schon ein Problem hat, das man nicht lösen konnte und dann zum Therapeut geht und er sagt, es ist doch ganz einfach.
Stimmt, das wäre ja respektlos quasi, ne?
Also ja. Dann, das ist nicht in meinem Sinne. Also auch da Neutralität. Ne? Da gibt es auch eine Methodenneutralität. Nicht immer ist die systemische Therapie die richtige Therapieform, die hilfreich ist. Auch da ist es so, dass letztendlich die systemische Therapie auch eine Konstruktion ist, wenn man so will. Ne? Also da muss der Konstruktivismus schon natürlich, wie soll ich sagen, der muss dann schon so ehrlich sein, dass er sagt, auch der Konstruktivismus ist letztendlich eine Konstruktion.
Klar.
Ne? Ja. Und nur eine unter vielen. und die eine ist vielleicht hilfreicher als die andere. Ja? Also ich versuche es immer nach 10 Gesprächen, dann mache ich so eine Art Feedback-Geschichte mit dem Klienten und sage, naja, so war das jetzt hilfreich? Was war genau hilfreich? Was war weniger hilfreich? Wollen wir das noch fortsetzen hier? Oder wollen wir das nicht fortsetzen hier? Da sind andere Therapieformen, da fangen die erst an, ja, weil die zum Beispiel dann sagen, ja, Bindung ist ein wesentliches Element in der Therapie. Unter 20 Stunden fange ich da gar nicht erst an.
Ach so, ach du meine Güte.
Ja. Also da gibt's unterschiedliche Ansätze einfach, die ich gar nicht bewerten will. Die einfach auch für unterschiedliche Menschen dann unterschiedlich nützlich sind oder nicht nützlich sind oder weniger nützlich sind.
Also für mich als Laie klingt das jetzt erstmal ganz konstruktiv, um in der Wortfamilie zu bleiben, und so ganz pragmatisch, ne? So nach dem Motto, muss ja funktionieren. Und so vieles von dem, was du jetzt erzählt hast, habe ich jetzt immer versucht, im Geiste eine Parallele zur Arbeitswelt herzustellen und denke mir, da reden wir ja auch von Systemen, also ein Team ist ja auch ein System, ne? Oder eine Abteilung oder Projektgruppe oder was auch immer. Das ließe sich doch da jetzt, wenn da Konflikte sind, ähnlich angehen, oder? Das ist doch eine Logik, die sich da übertragen lässt.
Ja, also wir Systemiker gehen eigentlich jedes Problem gleich an. Das ist, also man kann auch sagen, ist eine sehr bequeme Therapieform, weil wir eigentlich überall immer gleich rangehen. Ne? Und das heißt, uns interessiert uns vor allem die Überzeugungen und Bewertungen der Klienten beziehungsweise des Systems, wenn man so will. Was gibt es da für Regeln? Sind die Regeln hilfreich im Alltag oder sind sie weniger hilfreich?
Also die Regeln, die sich jetzt ein System selber genau aufgestellt hat.
Ja. Mhm. Also das ist ja auch ein Teil von dieser Kybernetik zweiter Ordnung, dass Systeme sich selbst organisieren. Autopoiesis, also aus sich selbst heraus. Und deswegen eben nicht von außen beeinflusst werden können. Die können sich nur selbst entwickeln, aber eben nicht von außen. Nicht erzwungen sozusagen, ne? Und deswegen interessiert mich natürlich dann sehr stark, was es da für Regeln gibt und was diese Regeln für Nutzen machen. Weil auch ein Symptom ist letztendlich ein Lösungsversuch des Klienten in dieser systemischen Welt. Ne?
Klar.
Also er versucht etwas zu lösen, was ihm aber irgendwie missglückt. Ein missglückter Lösungsversuch, könnte man sagen. Ne? Und wenn man jetzt so auf Arbeitsebene guckt, dann gibt es da vielleicht auch viele missglückte Lösungsversuche. Ne? Also was man nicht macht, man unterstellt den Leuten nichts Böses dabei. Ne? Da wäre man ja wieder quasi in dieser sozialen Neutralität, ja, und würde da moralisch unterstellen, dass sie was Böses wollen. Das ist aber nicht der Fall. Sondern das hat einen Sinn. Das macht einen Sinn, dass bestimmte Leute so denken, so handeln, wie sie es tun.
Ja? Also ich habe ja meine Coaching-Ausbildung in der Systemenergetik gemacht. Das ist nochmal... Ist nochmal ein bisschen was anderes, kommt aus der Hirnforschung, aber die sagen ja, dass das Individuum selbst ein System ist, sozusagen ein in sich geschlossenes System, wo man von außen nicht eindringen kann, was selbst organisiert ist und so weiter und so fort. Und dass jedes System letzten Endes in der Natur, und wir sind ja Teil davon, darauf ausgelegt ist, sich selbst zu erhalten und sein Überleben zu sichern, ne? Und jegliches Symptom, was du jetzt sagst, als Lösungsversuch sozusagen dieses Überleben zu sichern, ist ja dann Teil davon.
Wenn du mich jetzt siehst, dann siehst du mich mit dem Kopfnicken.
Ja, so, ja, genau. Das muss man beim Podcast immer noch dazu sagen, weil ohne Bild, genau.
Also natürlich ist der Einzelne, das Individuum, auch ein System. Und die Virginia Satir, die hat eben auch schon damit angefangen, also die auch diese Familienstruktur, Skulptur gemacht hat und Familienrekonstruktion, die hat auch so Vorläufer von dem inneren Team zum Beispiel gemacht.
Ach ja, ja.
Auch sehr interessant. Ne?
Sehr interessant,
das hat ja später Schulz von Thun weiterentwickelt. Im Systemischen, da gibt es auch Gunther Schmidt, nennt das ein bisschen anders, er nennt das inneres Parlament, was im Prinzip aber dasselbe ist.
Ne? Ja, ist total cool.
Und natürlich gibt es da Anteile, ne? Und da kann man sehr, sehr gut mit arbeiten, gerade auch, sage ich mal, im klinischen Kontext, wenn es dann wirklich um Angststörungen geht und so, ne? Was ist denn der ängstliche Anteil? Was will der einem sagen? Was gibt es für andere Anteile, ne? Wut darauf, dass man jetzt Angst hat zum Beispiel oder so, ne? Und wie stehen die in Beziehung, ja? Und was für Dilemmata gibt es da oder welche gibt es da irgendwelche sich widersprechenden Anteile, die sich da Raum schaffen? Gibt es laute Anteile, gibt es leise Anteile, die mehr im Hintergrund sind? Ja, mit denen kann man wunderschön in solchen Sitzungen eben arbeiten. Und das ist auch sehr hilfreich, weil es befreit meistens von dieser Ambivalenzfalle, in die manche laufen. Ne? Dass ich sage, ich muss das so gut machen oder ich bin eben ganz schlecht oder sowas. Ne? Dazwischen gibt's nicht. Ne? Und auf einmal, wenn man das aufspaltet in eigene Anteile, wird das auch als große Entlastung erlebt, weil man das nicht mehr ganzheitlich ist. Ne? Man ist nicht böse, man ist nicht schlecht, man ist nicht als Person krank, man ist nicht depressiv, ne? Wie man heute so schön sagt. Man sagt ja heute irgendwie, der ist depressiv, ne? Statt man sagt noch nicht mal, der hat eine Depression, ja. Und das ist ja auch schon sowas, ne? Wer will denn so ganzheitlich beschrieben werden? Ja. Das ist ja so wie der Doktor, der früher gesagt hat, das Bein in Zimmer Nummer 107.
Mhm. Oh Gott, ja. Ja? Die Krampfader, ja, schrecklich. So,
also da kommt man sich jetzt nicht besonders gewertschätzt vor, würde ich sagen.
Und nicht natürlich so gesehen, ne?
Und ganzheitlich auch nicht, ne? Ja, ja. Und das ist sehr viel, schon allein dieser Ansatz ist sehr entlastend für Klienten, wenn das eben einfach ein Anteil ist, ja, von ihnen. Und da gibt es aber noch andere Anteile.
Finde ich aber auch schön, oder, Dörte, als Übertragung jetzt in die Arbeitswelt und ins Team, ne? Also Menschen nicht so mit einem Attribut quasi komplett zu verbinden, sondern da mehr Raum zu geben.
Also es gibt eine Besonderheit bei diesen Sachen, die gibt es natürlich auch manchmal bei Familientherapien. Das sind meistens so sogenannte Dreiecksaufträge. Das heißt, ich habe ein Klient kommt nicht zu mir oder ein Team kommt nicht zu mir und will sich beraten lassen, sondern meistens kommt da ein Vorgesetzter. Und der hat ein gewisses Ziel vor Augen. Ja, das Team funktioniert nicht, das soll wieder funktionieren. Ja? Das ist so die Besonderheit. Und das macht es auch nicht gerade einfach, sage ich mal. Ne? Weil man natürlich, also wenn ich sowas habe, dann gehe ich sehr stark in die Vorgespräche mit dem Vorgesetzten rein und versuche herauszubekommen, was er da genau als nicht funktionierend oder als pathologisch bezeichnet. Ja? Und was er genau darunter versteht, wenn er sagt, dass das wieder funktionieren soll. Was soll da funktionieren? Was hat vorher nicht funktioniert? Und was würde sich für ihn ändern? Ihn jetzt speziell ändern, wenn es wieder funktionieren würde? Und was würde sich vielleicht ändern, wenn es quasi nichts zu machen gäbe? Also wenn quasi es so bliebe, wie es ist in Zukunft. Wenn es keine Therapeuten gäbe zum Beispiel. Was würde er dann tun? Also da laufen eben Vorgespräche, wo man das sehr klar dann eben auch nochmal rausschält. Und dann muss man eben sehr gut den Auftrag dann zusammenpacken, den man dann hat. Ne? Weil man geht ja dann mit einem gewissen Auftrag, den man von einem Vorgesetzten hat, geht man dann rein in das Team und macht dann eben mit denen Team-Meeting, ne? oder Teamentwicklung oder was auch immer. Ne? Und das ist eigentlich bei allen, ich sag mal, bei den ganzen Teamentwicklern, ist das eigentlich das Gleiche. Die machen das eben in dieser Form, dass sie natürlich auch Gespräche führen mit dem Vorgesetzten, aber auch mit dem Team selber. Ne? Und das ist aber ein bisschen anderes Arbeiten, sage ich mal, als wenn jetzt einer Ding-Dong an der Klingel steht und sagt, ich hätte hier gern mal eine Beratung. Weil dann ist ja das dieselbe Person sozusagen. Also die gibt ja auch die Ziele für sich selber vor, während in einem anderen Kontext, also gerade im betrieblichen Kontext, da habe ich verschiedene Interessenslagen. Ne? Und die können durchaus zu Zielkonflikten führen. Ja? Also ein Team könnte sagen...
Klar, da sind natürlich auch mehr Abhängigkeiten.
Genau. Und der Vorgesetzte sagt natürlich, das liegt an dem Team. Ja? Und schon haben wir zwei unterschiedliche Vorstellungen davon, was hier passieren muss.
Mhm. Mit Blick auf die Zeit, Dörte, du hast aber vielleicht noch eine dringende Frage auf dem Herzen, die du gerne noch stellen möchtest, bevor wir hier zum Ende kommen.
Ja, was ich noch ganz spannend finde, ist, du hast es ja jetzt schon 2 Jahre jetzt mit viel Erfahrungsaufbau deinen neuen Job gemacht. Was hat's mit dir gemacht im Lauf dieser Veränderung? Weil du hattest ja irgendwann auch dann mal Erwartungen an deine neue Aufgabe. Und wie hast du dich verändert? Also wenn du es teilen magst natürlich, ne? Wenn du sagst, ich sehe mich da so neutral und ich sehe es eher professionell und ich habe meine Fähigkeiten hier weiterentwickelt, ist das eine Antwort, die auch fein ist. Aber vielleicht schaust du auch anders auf die Welt, schaust du anders auf dich. Ich bin jetzt einfach mal so frei und traue mich, dir diese Frage zu stellen.
Die ist durchaus legitim, die Frage. Also ich kann die auch beantworten. Also es hat natürlich einiges mit mir gemacht. Am Anfang war das sicherlich so, dass ich gerade dieser konstruktivistischen Ansicht sehr kritisch gegenüber war. Und bin es auch heute teilweise noch, aber ich nutze das auch sehr für mich. Und es ist eben auch, ich sag mal so, eine Möglichkeit, auf die Dinge zu gucken. Es gibt natürlich auch andere Blickwinkel, andere Perspektiven, ne? Und die Perspektive ist ja immer für uns Systemiker wichtig, ne? Also ein Tool ist ja zirkuläre Fragen und da lässt man quasi gerne mal, da geht man um die Ecke fragen, sage ich da immer zu dem Klienten, ne? Also ich frage da ein bisschen um die Ecke, fürchten Sie sich nicht, das ist nach einer Weile ist das ganz normal, ja. Aber sagen Sie doch mal, was glauben Sie denn, weswegen Ihre Frau letzte Woche bei mir angerufen hat, ja? Da kommen einige schon ziemlich in Schleudern, ja. Also, weil für manche ist das auch gar nicht so einfach. Also die sind das nicht gewohnt jetzt für den anderen. Du sagst doch selber, ne? Ihr sitzt doch hier neben mir, so nach dem Motto. Ja, aber kann ich natürlich, aber mich würde jetzt nochmal interessieren, ja, was so ihre Gedanken sind. Und das ist natürlich super spannend und das hat natürlich auch bei mir was gemacht, weil es natürlich immer weiter dieses Aufmachen, dieses nach Möglichkeiten suchen, nach Alternativen suchen, nach alternativen Sichtweisen. Da habe ich schon gemerkt, dass ich da in den letzten Jahren eben sehr viel offener geworden bin, auch anderen Menschen gegenüber. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich eine Praxis habe, ne? Und hier sehr viel unterschiedliche Charaktere und Leute eben zu mir sogar nach Hause und teilweise in meine Praxis in Bad Nauheim eingeladen habe. Und das macht auch was mit einem. Also ich habe gemerkt, dass ich sehr viel einfacher auf Leute zugehe, ne? Auch in der Krisenzeit. Einfach mal, was weiß ich, die Wurstfachverkäuferin anquatschen und
zum Kaffee mal, eingeladen.
Nee, das jetzt nicht gerade, aber zumindest mal ein bisschen ein Thema neben der Wurst oder sowas angesprochen. Okay. Schön. Aber das sind so Sachen, die ich glaube, früher hätte ich die nicht gemacht. Also insofern hat auch das schon
über Käse gesprochen.
Auch mal über Käse gesprochen, genau. Ja. Oder über Gott weiß was, ja. Also das hat sicherlich auch was verändert.
Ja, klar.
Und ich sag mal so, wenn man den Leuten erzählt, was man macht, dann hat man ja sowieso viele, wie soll ich das jetzt ausdrücken, recht schnell mit ihren Problemen fast schon auf dem Schoß sitzen, so, ne? Also man hat dann, das ist manchmal so ein bisschen, das ist fast schon ein bisschen erschreckend, wie schnell die Leute dann auf einmal aufmachen und einem dann wirklich Sachen erzählen. Das kennt man früher nur aus einer Zugfahrt, wo man wusste, dass man sich nie mehr wieder sieht, ne?
Naja, aber wahrscheinlich liegt das auch daran, wir sehen uns ja jetzt gerade über FaceTime, dass du auch eine sehr, sehr ruhige und sehr, sag ich mal, entspannte Ausstrahlung hast. Und ich gehe mal davon aus, dass du das auch in der Situation bei der Wurstverkäuferin, aber auch in der Paarsitzung hast. Und dass man auch als Mensch natürlich, du hast ja gesagt, man ist Teil des Systems und man reagiert und man macht es sich so einfach wie möglich. Und das spürst du natürlich auch, kannst du Vertrauen haben. Und Vertrauen ist dann halt einfach auch die Ruhe und das Zuhören und ein ganz anderer Kontext. Und ich finde, das strahlst du aus. Also kann ich dir jetzt so als, sag ich mal, Resonanz einfach mal zurückgeben und vielleicht macht auch das Zuhören und das Üben des Zuhörens einen anders dann über den Lauf der Zeit. Und ich glaube, man sieht dir auch an, dass du neugierig bist und nicht gleich schon an der Antwort dran bist, ne? Weil ich finde, viele Menschen, mit denen du so im Alltag sprichst, die hören dir gar nicht mehr zu Ende zu. Du siehst schon an ihren Augen und ihrer Geste, dass sie schon bei der Response sind und gar nicht mehr bei dir, bei dem Zuhören. Das finde ich spannend, da ganz auch manchmal Punkt, in so Meetings zu sitzen oder auch in Gesprächen, wenn man dann irgendwo im Zug sitzt und denkt sich, ja, mein Gott, also jetzt erstmal einer nach dem anderen und wenn es dann so schön ist, dass jemand zuhört, dann ist es auch wertvoll und tiefgehend, finde ich.
Also das habe ich sicherlich auch gelernt, also jetzt nicht nur bei der Wurstfachverkäuferin, sondern auch in der Praxis, dass ich versuche, und das ist gar nicht so einfach, weniger zu sprechen und dafür mir mehr Gedanken mache, was ich von mir gebe. Also wo ich früher sicherlich 3 oder 4 Sätze daraus gemacht habe, da überlege ich mir, wie ich das möglichst pointiert rüberkriege. Weil die Aufmerksamkeitsspanne ist auch beim Klienten eben nicht immer so wahnsinnig hoch. Ne? Dass man, also das merkt man ja auch im Alltag und auch im Übrigen auch, wenn man quasi in irgendwelchen Team-Meetings sitzt, ja, dass wenn man zu lange redet, dann fallen den anderen die Augen zu. Ist ja klar, man will ja auch nicht zugelabert werden. Ne? Das ist ja auch irgendwie ganz natürlich, also ein ganz natürliches Bedürfnis. Und da habe ich mir angewöhnt, also die Komplexität einfach weiter zu reduzieren und die Sachen auf den Punkt zu bringen. Das ist wahnsinnig schwer. Ja. Es gibt nur wenige Leute, die das richtig gut können. Aber man kann es zumindest teilweise lernen, glaube ich. Da bin ich dran und das versuche ich auch noch weiter zu verbessern und unter vielen anderen Dingen, die ich noch verbessern möchte.
Ja, wir lernen ja bis zum Lebensende, Helmut. Apropos auf den Punkt bringen, wir müssen jetzt leider zum Schlusspunkt kommen. Also die Stunde ist schon wieder gerast ohne Ende, es ist unfassbar. Und bevor wir aber hier auf den Ausknopf drücken, Helmut, müssen wir auch dich natürlich mit unserer Rubrik konfrontieren und möchten dich bitten zu überlegen, welcher bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig, würdest du gerne mal 3 Fragen stellen und welche Fragen wären das?
Tja, also da habe ich ja wirklich gründlich drüber nachdenken müssen und hin und her und hin und her. Und jetzt habe ich mich für eine tote und gleichzeitig lebendige Person entschieden.
Okay, ist das so eine Art Zombie oder was?
Fast, also ich habe mich für einen ganz quasi, einen fast schon berühmten pragmatischen Psychologen dieser Zeit entschieden, und zwar James Bond.
Oh, okay, Psychologe James Bond, jetzt
bin ich gespannt.
Ja, genau. In einer lebenden Form als Daniel Craig muss ich den natürlich befragen, ja, weil Tote kann man ja schlecht befragen. Den würde ich jetzt mal fragen, weil ich ja auch diesen letzten James Bond gesehen habe. Ne? Warum in alles in der Welt ist denn James Bond gestorben? Das würde ich wirklich mal gerne wissen. Also wieso hat man diese Figur umgebracht? Und meine zweite Frage wäre an den Daniel Craig oder James Bond.
Also übrigens mal ganz kurz, Riesenspoiler, ne? Ich wusste nämlich bislang noch nicht, bis zur jetzigen Sekunde, dass James Bond gestorben ist. Danke, Helmut.
Naja, also wirklich, also unter welchem Stein lebst du denn?
Entschuldigung.
Du bist ja schon
seit 100 Jahren nicht im Kino.
Ja, aber dann wird es aber Zeit. Inzwischen läuft er auch, glaube ich, auf einer der Streaming-Dienste, die ich jetzt nicht näher benennen will.
Und Uta, es gibt noch eine Hintertür, weil man hat nicht gesehen, wie er gestorben ist. Du hast die Illusion bekommen von dem Umfeld, dass er gestorben wäre. Und if somebody wants to turn the story around, da ist immer noch
Potenzial.
Okay. Ist noch Hoffnung.
Gut, alles klar. Gut.
Naja, und jetzt, wo ich dann schon mal weiß, dass er sterblich ist, da würde mich natürlich auch interessieren, wenn er schon so profan wird, ne? Was für Eheprobleme hat so ein James Bond?
Moment mal, der war ja nie verheiratet. Also du meinst jetzt Paarprobleme.
Na, du hast schon einiges verpasst, Uta. Das sehe ich schon.
War er mal verheiratet?
Naja, er war nicht nur einmal verheiratet, er war ja schon mal in Her Majesty's Secret Service verheiratet. Da wurde doch seine Frau dann am Ende noch erschossen. Das war so ganz früher aus den 60ern. Und dann, guck dir jetzt einfach mal den Film an, würde ich sagen.
Ja, Gott, ja. Mehr.
Das ist ja wirklich furchtbar. Da kann ich ja gar nicht diese Frage hier. Ja, genau. Kannst ja gar nicht mitreden. Und wie löst er seine Eheprobleme? Ne?
Ja,
jetzt, ja. Er ist ja bekannt, dass er jetzt kein Problemlöser ist, wie er selbst gesagt hat, sondern ein Problembeseitiger.
Wichtige Differenzierung.
Also das würde mich alles interessieren und schade, dass du ihn nicht gesehen hast, sonst könnten wir uns darüber noch ein bisschen unterhalten.
Das stimmt.
Aber die Dörte weiß Bescheid.
Ja, ich habe ihn gesehen, aber ich traue mich jetzt auch nicht mehr weiter zu spoilern, weil ich Uta die Kurve nicht wegnehmen möchte. Aber ich hätte ein paar Hypothesen, wer im Job beseitigt, vielleicht auch ein bisschen privat, wäre meine erste ketzerische Kommentierung an der Stelle. Und die zweite Kommentierung ist ein bisschen unsachlicher. Den Charme, die James Bonds immer an den Tag gelegt haben, vielleicht sind sie so umwerfend in der Realität, dass das einfach die Waffe ist, ja. Aber whatever. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde drüber erzählen.
Hat sich selber dekonstruiert.
Ja, Mensch, das finde ich gut. Das ist ein gutes Schlussbild sozusagen. Da hast du jetzt hervorragend elegant die Kurve gekriegt.
Gerade nochmal so.
Vom Anfang bis zum Ende. Helmut, das war ein ganz toller Ausflug in die Welt der Psychotherapie und in die Welt der systemischen Psychotherapie. Ich habe ganz viel gelernt. Ich finde es wahnsinnig spannend. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen dir natürlich von Herzen weiterhin sehr viel Erfolg. Wir wünschen dir ganz viele therapiewürdige Paare, die an deine Tür klopfen und denen du mit Sicherheit wunderbar helfen wirst.
Dankeschön. Danke. Danke euch beiden.
Ja, war toll. Ich habe auch gerne zugehört.
Bis bald mal wieder.
Bis bald. Mach's schönen gut. Abend. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ja, Dörte, jetzt sind wir um einiges schlauer, was zumindest die systemische Therapie angeht. Wie hat es dir gefallen? Was hast du gelernt?
Oh, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass James Bond, dass James Bond ein sehr schräger Charakter ist, den man tatsächlich noch ein bisschen mehr durchleuchten kann. Nein, Spaß beiseite. Ich habe definitiv gelernt, dass wir alle ein bisschen die Changes im Leben ein bisschen mehr im Auge behalten müssen, wenn wir als Paar unterwegs sind. Und dass gerade so große Einschnitte wie jetzt Eintritt in das Rentenalter oder halt auch wirklich Familienzuwachs und so, dass man da gut beraten ist, auch manchmal Hilfe anzunehmen und zu fragen, was passiert denn da eigentlich gerade? Das war so mein Learning, dass das ganz selbstverständlich ist, dass sich so viel verändert und dass das eine gute Hilfe sein kann.
Auf jeden Fall. Und ich finde es per se immer eine gute Idee, mal jemanden Neutrales dazu zu bitten. Und das ist so ein bisschen ein Bruch zu dem, was noch meine Eltern in der Generation so gedacht wurde, weil ich weiß, dass meine Eltern immer gesagt haben, das geht niemandem was an und die haben überhaupt nie mit irgendjemandem über Familie oder geschweige denn ihre Beziehung als Paar gesprochen. Auch noch nicht mal mit ihren besten Freunden, ne? Und dann kann man sich da natürlich auch keinerlei Tipps holen. Ich finde es eine super Idee, jemanden dazu zu holen, der mal so blinde Flecken identifiziert. Also was man selber gar nicht mehr sieht. Als Individuum, aber auch als Paar in dem Miteinander. Und deswegen finde ich das schon eine super Idee. Also da mal als Paar aufzukreuzen und nicht als Individuum, wenn es um Beziehungen geht, ne?
Und diese Interventionen, das finde ich, ist auch ein sehr, sehr cooles Tool, einfach was auszuprobieren und zu schauen, was macht es in dem Moment. Allein, dass du mal Stopp machst und innehältst und denkst so, huch, lässt dich ja ganz anders auf Situationen schauen. Also ich fand an der Stelle, ist es wirklich sehr logisch, was er so erzählt hat. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass viele Paare Aha-Effekte haben.
Ja, definitiv. Also wenn wir jetzt noch eine Stunde Zeit gehabt hätten und ich noch ein zweites Glas Wein in der reichbaren Nähe gehabt hätte, dann hätte ich auch gerne noch weiter mit euch über die Liebe gesprochen. Wir haben jetzt gar nicht über Liebe gesprochen. Das war ja jetzt ein bisschen technisch sozusagen. Und die Liebe, da wird ja viel auch drüber philosophiert und geschrieben. Ich habe ein sehr schönes Buch gelesen von Jens Korsen, den ich ja sehr verehre. Ein Coach, der eigentlich aus der Paartherapie kommt, Jens Korsen, der hat das Buch geschrieben, Lieben.
Das war meine Empfehlung, Uta.
Das war deine Empfehlung.
Das war meine Empfehlung.
Ich habe es mit solcher Freude gelesen, Leute. Vielen Dank dafür.
Sehr gern.
Und hier steht nämlich, Lieben, warum das größte aller Gefühle in Wahrheit eine Haltung ist. Und alleine darüber kann man ja schon einen ganzen Abend sprechen. Und das ist ja etwas, was wir alle, also das Thema Liebe lässt sich ja aus unser aller Leben gar nicht wegdenken. Und da, wo keine Liebe ist, und es ist vollkommen egal, ob das jetzt beruflich oder also professioneller Kontext ist oder privater, da, wo keine Liebe ist, wird es immer schwierig. Aber gut, Dörte, hör mal, das machen wir dann das nächste Mal. Oder wenn wir bei Eva Vollmer, unserer neuen Lieblingswinzerin, sitzen mit einem schönen Glas Wein in der Hand.
Genau, schönes Motto, Safe Love. Insofern umarmen wir jetzt mal virtuell tatsächlich in dieser Folge alle Zuhörer und wünschen euch wirklich viel Gelingen in euren privaten Beziehungen, in euren joblichen Umfeldern. Und ja, also ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht, einfach mal ganz anders drauf zu schauen.
Also auf jeden Fall, Love, Don't Hate. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Tschüss, Dörte.
Tschüss, Uta.